Ja, irgendwie, weißt du, vor 2 Wochen oder so, bin ich irgendwie vor meinem Feedreader gesessen und dann lese ich so: Hey, übrigens, Leute, wisst ihr, dass Apple im nächsten iOS-Update diesen PDF-Security-Bug fixen wollen? Und im ersten Block habe ich mir noch so gedacht, so, naja, okay, muss halt, irgendeiner muss es schreiben, einfach. Also irgendwie für das Offensichtliche muss, irgendeiner muss das Offensichtliche niederschreiben. Und über den Tag verteilt habe ich dann aber in 4 Blogs die gleiche Meldung gelesen. Und dann bin ich irgendwie so vor dem Rechner gesessen und habe mir so gedacht, so, bisschen lauter, Facepalm, so, oh Gott, seid ihr doof, oh Gott, seid ihr doof. Muss man da echt drüber schreiben? So nach dem Motto so, hey, also wir haben da so einen Bug im PDF-Rendering-Ding drin. Und mit dem kann man irgendwie Root Code auf dem iOS-Gerät installieren. Und den Bug wollen sie wirklich fixen im nächsten iOS-Update?
Nee, oder?
Wirklich? So schnell wie möglich? Und dann denkst du so, oh Gott, nein. Weißt du, du kannst dir das so richtig schön vorstellen, wie das bei Apple abläuft, weißt du? Als, weißt du, im iOS-Core-Team, ja, so, das müssen ja nur Vollidioten sein. Das können nur Vollidioten sein. Ja. Ja, und zwei von den Chefentwicklern, ja, stehen irgendwie so da. Der eine hat das linke Auge kleiner als das rechte. Beim anderen ist es genau andersrum. Weißt du, als ob du im Chat schreiben würdest, kleines O, großes O, einfach so ein Smiley. Einfach, einfach zwei Vollidioten, ne? Stehen so nebeneinander, der eine zum anderen so. Ist irgendwie interessant, dass das passiert, oder? Und dann der andere so zu ihm. Ja, interessant, tatsächlich. Lass mal das drin. Hinter ihnen, der Forst soll auch, das war absolut Nix-Checker. Irgendwie so Seifenblasen. Oh, die sind so schön bunt. Und wenn man die so anfasst, dann platzen die so. Weißt du, hä? Und dann kommt von der Tür, kommt Steve rein, so. Jungs, wegen dem PDF-Bug hier, lass den bitte drin. Ich habe keine Lust, irgendwie bis nächstes Jahr zu warten, bis wir das iPad 3 vorstellen, bis ich endlich wieder Themes installieren kann auf dem Ding. So, ach Jungs.
Ja.
So ist es halt. Ja. Journalismus pur.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall würde ich mir total gern wünschen, wenn irgendwie unsere ganzen Follower jetzt irgendwie twittern würden. Overheard, oha, at SocioMeShow. Das ist witzig, das lassen wir drin.
Ja, Sachen gibt's. Die haben ja keine Themen. Die sind ja so unkreativ manchmal und haben keine Themen, dass die dann darüber berichten müssen. Ich meine, ich rede jetzt nicht über die ganzen großen Verlage, die müssen halt so ein Zeug schreiben, auch wenn es halt Mist ist, aber da liest du dir ja auch halt nicht alles durch. Aber halt die ganzen Blogger, also wenn man auf dieser Ebene über sowas bloggt, dann sollte man es einfach für einen Tag lassen.
Ja, das stimmt. Also ich, wie gesagt, mich hat das tatsächlich erstaunt, dass das irgendwie tatsächlich insgesamt dann über den Tag verteilt 4 Blogs waren. Ja. Und darunter sogar, also mein Turf war dabei und das war irgendwie dann der Ausschlag so, echt? Ja. Ja, aber Lion ist draußen.
Ja, seit 2 Wochen oder ungefähr.
Wie sind deine Eindrücke? The natural reaction to natural scrolling, Mittelfinger?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich benutze das eh schon länger. Und 3 Tage, 4 Tage oder so habe ich gebraucht, um mich daran gewöhnen zu können. Aber ich finde das besser, das mit dem Scrollen jetzt in der natürlichen Richtung.
Weißt du, was interessant ist? Meine Freundin? Die hat auch erstmal das natürliche, erst hat sie mich so angeschaut, so, ach, jetzt ist das Scrolling andersrum oder wie? Sag ich, ja, probier's mal aus. Sie, na gut, ich lass es mal laufen. Und siehe da, innerhalb von 10 Minuten, ohne Scheiß, innerhalb von 10 Minuten, sagt sie irgendwann mal zu mir, warte mal, was war das? Irgendwas hat sie gemacht und sie hat gar nicht mehr realisiert, dass die Richtung andersrum ist. Weil es jetzt einfach genauso ist, wie es auf dem iPhone eh schon gewöhnt ist.
Ja, genau. Ich habe mir sowieso vorher unter Snow Leopard Scroll Reverser installiert.
Mhm, ich auch.
Vorher noch Better Touch Tool benutzt, als es dieses kleine Tool nicht gab, und habe mich daran schon umgewöhnt, weil ich genau wusste, dass das sowieso das ist, was ich machen will. Mhm. Und dadurch ist mir der Umstieg auch viel einfacher gefallen später auf Line. Mhm. Und ich finde das auch besser.
Ich finde es auch besser. Also es hat, wie du gesagt hast, es hat irgendwie so 3 Tage oder sowas gedauert, bis ich irgendwie mich, ich habe ja auch das Line schon länger, ich habe irgendwie den GMC habe ich benutzt. Wegen halt irgendwie Screencasts, dass wenn irgendwie Lion rauskommt, dass dann die Screencasts nicht gleich schon wieder alt ausschauen. Und hab da halt aufgenommen und hatte dann eben zum Editing Scroll Reverser installiert, also eben Snow Leopard noch, dass ich mich eben umgewöhnen konnte. Am Anfang war es ein bisschen komisch, aber dann so quasi den ersten Hardcore-Editing-Job hinter mir. Und danach war alles vollkommen in Ordnung.
Ja.
Und jetzt ist es irgendwie so, ja, die Analogie ist halt so vom Mausrad irgendwie so, ja, dass man halt gesagt hat, okay, da ist dieses Rad dran und du nimmst quasi das Rad, um quasi die Seite nach unten und nach oben zu scrollen. Aber später sind dann halt links und rechts dazugekommen. Und dann hat das Ganze nicht mehr so wirklich Sinn gemacht, vor allem jetzt dann eben mit den ganzen Touch-Devices, wo es einfach um Weiten mehr Sinn macht, irgendwie halt so Seiten wie PDF oder Webseiten, einfach so zu scrollen, dass ich mit meinem Finger hintouche und quasi mit dem Finger die Seite anfasse und dann quasi rumschieb damit.
Ja, die Geschichte der Scrollbar ist ja sowieso sehr, sehr lang und auch eigentlich ziemlich interessant, und dadurch kann man sehen, wieso sich das so entwickelt hat und wieso das überhaupt so war, wie es war, und dass es einfach wirklich nur etwas war, was mitgeschleppt wurde über die Jahre hinweg, weil die ersten Scrollbars, die waren ja nicht mal so, dass du beliebig scrollen konntest, sondern wenn du das Ding halt gezogen hast, dann hat sich der Seiteninhalt verändert. Du hast ja bei Snow Leopard hattest du diesen Indikator, und je nachdem, wie viel Inhalt du hattest, war der größer oder kleiner. Und
ja,
das
genau.
hat dir dann so das Gefühl gegeben, okay, wie viel ist jetzt? Und dann konntest du auch ein Stück nach unten oder ein Stück nach oben mit dem Ding gehen, und dann wurde das direkt platziert. Und bei den früheren Scrollbars hattest du ja nur dieses eine kleine Rechteck, und das hat halt auch nicht so genau die Position dann angegeben, wo du genau im Dokument sein wolltest.
Ja.
Und auch eben die Pfeile. Und dann hat man einfach anhand von Benutzertests herausgefunden, dass das mit den Pfeilen nach oben, nach unten die Richtung ist, die Benutzer am wenigsten irritiert. Mhm. Ich weiß nicht wieso, das war dann irgendwie so eine Metapher, glaube ich, von einem Papier, der auf einer Rolle ist oder sowas, den du dann, dass du die Rolle quasi drehst.
Ah, okay.
Das Scrollrad, das war eigentlich nur dazu da, um quasi dieses Klicken, was du auf das Scrollbar machen musstest, zu emulieren. Das heißt, damit es einfacher geht. Und der Unterschied war jetzt, dass du einfach nicht mehr mit der Maus über das Scrollbar sein musstest, sondern mit dem Mausrad halt eben überall auf dem scrollbaren Content die Seite scrollen konntest. Aber im Prinzip war das nichts anderes als die Scrollbar in der Hardware im Mausrad.
Verstehe, okay.
Und dann hat Apple jetzt erst mit Line gesagt, okay, die ganze Metapher irgendwie haut das nicht hin, weil ich bin ja mit der Maus über dem Content, und Apple hat sowieso keine Scrollräder. Und da ist es, glaube ich, sinnvoller, wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Touchpad, eine Magic Mouse, und jetzt bewege ich quasi die Fläche und nicht die Scrollbar.
Stimmt.
Das heißt, ich habe eine direktere Kontrolle über den Inhalt.
Das macht tatsächlich Sinn.
Ja.
Ja, der Library Folder ist weg. Aber kann man
der ist
ganz
nicht weg.
Den
der
kann ist man nicht weg. Kann man ganz leicht, also er ist bloß versteckt und nicht mal versteckt mit im Sinne von Unix versteckt mit einem Punkt vorne dran, sondern es ist einfach nur, macht man einfach Change Flags, also CH Flags Space No Hidden und dann eben Tilde / Library und dann ist er wieder da, also im Terminal sollte man das machen. Ja, man kann aber auch einfach im Finder Go machen. Da kommt er auch wieder, also da kann man auch wieder rein.
Ja, das ist mit dem Dings, genau, da muss man auch mit Optionen das machen im Finder. Das ist mein Lieblingstrick eigentlich. Ja, gut, ich habe es als Entwickler natürlich auch sichtbar gemacht, aber
ja.
Im Prinzip für zukünftige Dokumentation oder sowas, jetzt als Entwickler, dann ist es, glaube ich, am sinnvollsten einfach zu sagen, Option und dann auf Go gehen, und Du siehst den Folder. Es gibt auch einen Artikel von...
ach so, stimmt, man kann... Also, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich, wenn man auf Go geht und die Optionstaste gedrückt hält, dann kommt der Library-Folder, ne? Das meintest du.
Genau, ja. So, ich gucke jetzt nämlich gerade auf der Macworld-Seite, weil da gab es einen Artikel 18 Ways to View the Library Folder in Line.
Oh Gott, nein, nicht alle.
Nee, wir werden nicht alle 18.
Was ich
haben, ist, glaube ich, schon die
lass uns zwei einfach, haben wir. Lass uns einfach noch ein paar Features irgendwie durchgehen, die irgendwie cool sind. Was ich cool finde, wenn du, also du kannst halt jetzt auch ganz toll wie unter Windows schon seit Jahren, das finde ich irgendwie nicht so gut. Dass du halt jetzt an jeder Seite das Fenster vergrößern und verkleinern kannst. Was ich aber cool finde, ist, dass du die, wie halt in jedem Image-Editor dieser Erde, Shift gedrückt halten, um quasi die Seitenproportionen beizubehalten. Und Alt ist um die Mitte herum vergrößern und verkleinern. Das kannst du mit dem Fensternetz auch machen. Das finde ich ganz cool. Genau, Spaces in Line sind so ein bisschen anders, weil sie quasi jetzt in dieses Mission Control hineingewandert sind. Und Mission Control sagt Apple ja selbst, muss man mal auf der Webseite nachschauen, da steht irgendwie Mission Control ist Exposé, Dashboard und Spaces in einem, wo sie auch recht haben. Also man kann irgendwie mit drei Fingern bzw. vier Fingern, wenn man den Drei-Finger-Drag angeschalten hat in den System Preferences, in die Missionskontrolle reinkommen. Und da hat man oben die Spaces. Unten in der Mitte im Prinzip dann die Apps mit den jeweiligen Fenstern. Man kann mit drei Fingern mit vier Fingern bei mir natürlich, Entschuldigung, mit drei Fingern die Spaces wechseln und mal kurz da auf die Spaces schauen, was da als Fenster rumfliegen. Man kann man kann mit zwei Fingern nach oben scrollen, um die Fenster von einer gewissen App reinzuzoomen oder rauszuzoomen. Mit Space kann man ein bestimmtes Fenster auch ganz groß machen. Und wenn man die Optionstaste gedrückt hält und ganz oben auf einen Space klickt, dann kommt man ebenfalls eben zu diesem Space, ohne aber die Mission Control zu verlassen. Spaces wechseln mit Shortcut, das ist auch ein bisschen anders jetzt, weil eben dieses Anlegen von Spaces jetzt inzwischen so dynamisch ist. Also du kannst halt irgendwie oben auf das blöde Plus klicken oder einfach irgendwie eine App nehmen und einfach oben hinziehen und dann wird automatisch irgendwie so ein Space erstellt. Deswegen ist eben das Umschalten mit Shortcuts nicht mehr so einfach. Man kann aber einfach in die Systemeinstellung gehen. Jetzt mache ich das selber nochmal. Unter Keyboard findet sich da unter Keyboard Shortcuts die Mission Control. Und da sieht man eben oben erstmal die Shortcuts für linker Space, rechter Space, Control links, rechts. Und da muss man eben jetzt separat einschalten die Switch to Desktop 1, 2 oder 3 mit, also einfach, man kann denen einen eigenen Shortcut geben und dann halt Control 1, Control 2, Control 3 einfach den Haken anmachen, dann ist der Shortcut auch wieder da.
Boah, du bist ja voll der Spaces-User gewesen.
Ja, ach ja, genau, Spaces an, also Programme einem gewissen Space zuordnen. Mal auf den Space gehen, dann die App muss gestartet sein und dann einfach Control-Klick aufs Dock-Icon und dann unter Options gibt es da Assign to, also zuordnen wahrscheinlich heißt das auf Deutsch, jedem Desktop, diesem Desktop oder keinem.
Ja, ich bin auf Spaces noch nie so richtig klar gekommen. Ich habe das mal benutzt, aber für mich war das dann immer schneller, einfach Kommando-Tab zu benutzen und ich habe das dann total ignoriert.
Darum geht es aber auch gar nicht. Also es geht nicht um Anwendungen zu wechseln. Es geht eher darum, Arbeitsszenarien zu erstellen. Und dafür benutze ich es tatsächlich. Also ich habe irgendwie Space 1 ist bei mir Kommunikation alles. Also irgendwie Safari, Skype, eigentlich der Normal-Space, auf dem ich irgendwie arbeite. Der zweite ist eher so der Editing, also Text-Editing und Webseiten-Scheiß-Gedönse. Also da läuft irgendwie Forklift drauf, Vim, Feeder, Mars-Edit.
Ja, ich habe das Acorn auch so gehabt, aber mir hat das irgendwie keine Vorteile gebracht.
Ach so. Mir bringt es eigentlich auch nur die Vorteile, dass ich halt die Übersicht habe.
Ich mache mal ganz oft Kommando H und ich habe sogar einige Programme so eingestellt, dass sie automatisch geheilt werden, wenn sie den Fokus verlieren. Und das ist für mich unproblematischer, einfach mit Kommando-Tab das zu wechseln. Mich hat die Animation eigentlich immer gestört. So, das war mir immer zu epilepsiemäßig.
Die ist jetzt noch schlimmer geworden.
Ja, also um nochmal kurz auf die Fensterverschiebung zurückzukommen, da gibt es nämlich einen Tipp, den kannte ich gar nicht. Und zwar, wenn du bei Safari den Vollbildmodus aktivierst, kannst du einfach links oder rechts an die Seite des Monitors gehen.
Genau, und das Fenster kleiner machen.
Und dann kannst du das Fenster kleiner machen, damit du den Inhalt besser lesen kannst. Das fand ich total interessant und das wusste ich nicht.
Ich verstehe aber auch nicht, warum du Safari in Vollbildschirm haben willst. Also, warum jemand das haben möchte.
Ja, auf einem 11 oder 13 Zoll macht das perfekt Sinn.
Ja, das schon, aber irgendwie, ich verstehe auch die Leute nicht, die hier quasi irgendwie Safari oder irgendwelche Firefox-Seiten auf irgendwie so einem 21 Zoll iMac einfach über den ganzen Bildschirm verteilt haben, wo irgendwie Webseiten normalerweise irgendwie so 1024 Pixel breit sind und dann hast du halt links und rechts weiß.
Ja, das stimmt.
Das macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn.
Ja. Und in Mission Control habe ich einen interessanten Bug gefunden. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch ist mit deinem Trackpad, aber ich habe ein Magic Trackpad. Und zwar ist es so, wenn ich mit drei Fingern in eine Richtung swipe, jetzt nehmen wir mal an nach rechts, dann schiebe ich quasi den Inhalt weg. Wenn ich jetzt aber mit vier Fingern nach rechts swipe, dann macht er das genau in die umgekehrte Richtung. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Nee, das ist eigentlich wie das Natural Scrolling bei mir. Kann aber auch daran liegen, dass ich mehrere Spaces installiert habe.
Hast du es mal versucht, mit drei Fingern einmal zu swipen?
Naja, aber das Problem bei mir ist, ich habe das Drei-Finger-Dragging an. Deswegen weiß ich gerade nicht, wie das quasi sich umändert von drei Fingern auf vier Finger. Weil bei mir sind es halt vier Finger. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst.
Ja, du kannst quasi einmal mit drei nach rechts und einmal mit vier nach rechts und du switchst quasi immer zwischen denen hin und her. Das ist ein Bug, oder?
Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ist hübsch. Aber was cool ist, was hier, also ich habe halt ziemlich viel irgendwie im Tumblr über Lion geschrieben, weil ich immer wieder neues Zeug finde und das ziemlich interessant ist. Cut and Paste gibt's jetzt im Finder. Man braucht aber nichts ausschneiden. Das finde ich irgendwie logischer. Nicht total logischer, sondern logischer, dass du halt erst eine Datei kopierst und dann kannst du irgendwo hingehen und dort gehst du auf Bearbeiten, glaube ich, heißt es auf Deutsch, das Menü und hältst die Optionstaste gedrückt, dann erscheint da ein neuer Eintrag, Move Item hier, wahrscheinlich heißt es auf Deutsch Ding hier hinbewegen wahrscheinlich heißt es genauso. Und der Shortcut ist, der steht daneben, Alt-Apfel-V.
Ja, was auch interessant ist, wenn du mehrere Dateien ausgewählt hast, dass du sagen kannst, mach mir einen neuen
Ordner
mit der aktuellen Auswahl an Dateien.
Oh ja, das ist toll. Ich habe irgendwo gelesen in so einem Computer-Thread irgendwas. Ich glaube, den können wir noch verlinken irgendwie. Was war das irgendwie so? Was das eine Ding ist, was einem am meisten lächeln lässt, wenn man irgendwie Lion benutzt. Das fand ich irgendwie ganz süß geschrieben.
Welcher Installer benutzt denn Menlo?
Jeder? Nicht jeder?
Weiß ich nicht.
Okay, dann lass uns das weg. Wenn das nicht jeder ist, dann habe ich mich verguckt.
Welcher hat denn das benutzt?
Einer.
Okay.
Weißt du, cool. Wie viel Scheiß ich jeden Tag installieren muss?
Aber welcher Installer ganz schick ist, ist auf jeden Fall der neue Lion-Installer und auch der Xcode-Installer. Die finde ich ganz nett vom Aussehen her. Die sind ein bisschen anders.
Ja, die sind ein bisschen, ja. Over the year, das fand ich auch so geil, wo ich irgendwie Xcode 4.0.1 runtergeladen habe. So habe ich auch gedacht, so ist doch jetzt irgendwie so Delta-Update, oder?
Echt?
Ich dachte schon, dass irgendwie Lion Delta-Updates bringt.
Kann sein. Also iOS bringt Delta-Updates, die Beta-Version.
Okay. Nee, ist egal. Also irgendwie ich glaube schon, dass es Delta-Updates sind, weil bei mir auf dem Server, der hat irgendwie nur ein paar Megabyte runtergeladen, bei dem ging das Update ganz schnell. Und bei mir hier auf der Kiste, auf dem MacBook Pro, hat er irgendwie 3,5 Gigabyte runtergeladen. So.
Ja, ich glaube, der App Store macht Delta-Updates, ja, das stimmt.
Ja, auch gedacht, danke für das schöne neue Feature vielleicht.
Ja.
Ja, genau.
Und was ist eigentlich mit Adressbuch und iCal? Bist du da ein Fan von oder eher abgeneigt von dem neuen skeuomorphen Interface?
Ich finde es toll.
Ich finde es auch gut.
Ich weiß nicht, was man da rumdiskutieren muss. Wer war das denn? War das die Kathy Scheif oder wie sie heißt, die so einen User-Interface-Talk gegeben hat und irgendwie meinte, wenn sie iCal anschaut oder das, nee, ich glaube iCal war es, wo oben die Fransen sind von dem übrig gebliebenen Papier, wo sie meinte so, sie hat da immer das Gefühl, sie müsste das Papier da runterreißen. Ja. Und da ist irgendwie so, das, was ich ihr am liebsten sagen würde, wäre so, du weißt schon, dass da kein echtes Papier in deinem Computer ist, oder?
Ja. Ja, aber es nervt schon ein bisschen, oder?
Was? Dass das Papier dort ist? Überhaupt nicht.
Also als ich früher in der Schule war und dann du kennst ja diese Blöcke, wo man die Blätter rausreißen kann und dann immer das rausgerissen und ich konnte das nicht leiden, wenn in diesen Ringbüchern dann immer ein bisschen noch was da geblieben ist oder wenn das unsauber rausgerissen war und dann musste ich immer alles rausreißen.
Okay, also das Bedürfnis habe ich nicht. Also ich habe das Bedürfnis schon gehabt, ja. Ich habe das genauso gemacht. Aber ich habe das jetzt nicht an meinem Rechner, dass ich da irgendwie sagen würde, oh, ich muss das da jetzt wegreißen.
Ja, also auf dem Rechner finde ich das jetzt auch nicht schlimm. Aber was richtig gut ist bei iCal ist die Jahresansicht. Die ist richtig heiß.
Okay, die habe ich. Ich habe halt irgendwie iCal aufgemacht und dann so, yeah, geil, iCal. Und dann so Google Cal. Ach, scheiße, wieder nicht richtig gemacht. Du musst immer noch mit diesem Delegate-Scheiß dich rumschlagen und das funktioniert immer noch nicht richtig. Okay. Und das Feature, was mich dann an iCal gestört hat, war, dass sie wie in Safari auch quasi jetzt kein Fenster mehr haben für jetzt zum Beispiel die Downloads. In Safari stört es mich tatsächlich nicht, aber in iCal bräuchte ich halt tatsächlich eine Listenansicht von meinen Kalendern, dass ich halt weiß, was ich da gerade sehe. Weil ich habe halt eine Farbkodierung für die verschiedenen Kalender, also rot ist irgendwie Arbeit, grün ist irgendwie Freizeit und so. Und ich habe halt mehrere Kalender, die irgendwie was mit Arbeit zu tun haben. Und jetzt kann ich halt nicht mehr an der Farbe, also ich kann quasi nicht mehr an die Liste von Kalendern sehen, wo ich quasi schnell die Farben sehen kann, dass ich schnell sehen kann, was denn eigentlich los ist jetzt in der Woche. Ja, und das ist schade. Aber ich bin eher auf Busy Cal, von dem her.
Ja, ich habe beide offen im Fullscreen nebeneinander.
Busy Cal und iCal?
Ja, in verschiedenen Ansichten.
Ah, okay. Interessant. Was ich toll finde an ach so, wie findest du das Adressbuch?
Ist okay.
Ist okay, ne? Okay. Ja. Also ich finde schön, dass es jetzt genauso ist wie, also relativ genauso ist wie auf dem iOS. Was ich schöner finde, ist irgendwie die Einrichtung von so Mail- und Instant-Messenger-Diensten, dass du das jetzt über die System-Preferences machen kannst.
Ja.
Was auch neu ist, wo wir gerade bei System-Preferences sind, das Terminal hat zwei neue Services, nämlich Open Terminal Window oder so ähnlich. Wie heißt es denn? Warte mal. New Terminal Add Folder und New Terminal Tab Add Folder.
Da musste man sich vorher, glaube ich, AppleScript machen.
Ne? Ja, genau. AppleScript oder irgendwie mit AirThread oder so hinhacken. Aber es war alles nicht so wirklich schön und halt jetzt schön nativ. Ich habe versucht, irgendwie dem Ganzen irgendwie Shortcuts beizubringen. Das hat irgendwie nicht ganz geklappt. Ich habe irgendwie gedacht, Command-T. Ja, und dann aber, ach nee, das ist ja Add to Sidebar. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann nimm halt Shift-Command-T. Aber Shift-Command-T ist irgendwie den gerade selektierten Ordner in Stock hinzufügen.
Okay.
Dann weiß man das jetzt auch, ne? Habe ich mir dann gedacht. Gut.
Ja, aber an sich finde ich das Update schon gelungen und ich bin rundum begeistert. Mhm. Ich bin sogar viel begeisterter als von Snow Leopard, auch was die Entwickler-APIs angeht, habe ich dir schon letztes Mal erzählt. Mhm. Und es hat sich richtig viel getan. Und ich glaube, das, was wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, aber das, was eben den großen Umbruch machen wird, das ist die Versionierung.
Oh ja.
Und dass du nichts mehr speichern musst und dass du das Auto-Restore-Feature hast, so wie das eben bei iOS mehr oder weniger der Fall ist.
Das hat mich voll geschockt. Ich glaube, geschockt ist eher das Ding. Ich habe in Keynote ein paar Slides editiert und dann so war ich fertig und habe aber nicht gespeichert und habe dann einfach das, du musst ja quasi das Fenster zumachen und danach machst du die App zu weiter. Sonst, wenn du quasi die App aufmachst, ist das Fenster auch wieder da. Und ich habe aber das Fenster zugemacht und dann quasi im Affekt gleich die Anwendung zu, ohne zu speichern und dann so, oh Gott, meine Änderungen, ich habe sie nicht gespeichert, ah, kack. Er hat mich aber auch nicht nachgefragt. Also das Keynote, sie Keynote, sie hat mich aber auch nicht nachgefragt. Und dann so, oh, pff, damn it, muss das halt nochmal machen. Okay, Keynote wieder auf, wieder die gleiche Keynote auf und dann sehe ich da, meine Änderungen sind in dem Dokument drin. Ich dann so, speichern. Yes. Genau. Also wir sind, finde ich auch großartig. Local Backups, dazu, das fand ich auch neulich so geil. Letzte Woche oder so hat irgendeiner auf Twitter, dem ich folge, dahin verlinkt, hat irgendeiner geschrieben, also Apple hat ja jetzt ein neues und in Anführungszeichen Feature, als ob es was Schlechtes wäre. Ja? Ja, und die Festplatte wird voll, wenn man das Time Machine Backup nicht ansteckt. Und als ob Local Backups irgendwie was Schlechtes wären, hat er halt geschrieben, so, ja, und es ist voll schlecht, weil dann die Festplatte voll wird und so. Aber wie stehst du zu Local Backups?
Ich weiß nicht, hat er sich eine 32 GB Festplatte für 50 Euro geholt, die in sein MacBook eingebaut und dann gedacht, dass er jetzt alles haben kann?
Wahrscheinlich.
Ja, klingt so. Ich finde das richtig gut.
Ich finde es doch auch total geil. Farblich, warte mal, diese lilanen, rosanen da, das sind die Local Backups, ne? Und die weißen, grauen, das sind die Time Machine Backups. Und sobald du das Time Machine, die Time Machine Festplatte ansteckst, werden die lokalen Backups auf das Time Machine Backup hochtransferiert, ne? So war das.
Genau, ja. Mhm. Ja, und du hast doch bei Versions werden die letzten Versionen gespeichert und wenn die Versionen, die werden auch ungefähr so wie Time Machine gespeichert und du hast im gleichen Interface, wo du links und rechts deine Fenster nebeneinander siehst, hast du dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt Time Machine Integration. Das heißt, wenn er keine vorherigen Versionen mehr finden kann, greift er auf Time Machine zurück und holt sich aus dem Backup die Versionen und die werden einfach in dem gleichen Interface präsentiert.
Boah, das ist ja geil. Okay.
Ja, ist echt gut.
Nicht schlecht.
Also ich würde mal sagen, in einem halben Jahr bis einem Jahr müssen alle Anwendungen das unterstützen.
Ja.
Ich baue jetzt auch gerade unsere macOS-Apps um, dass auf jeden Fall Versioning und Autosave mit drin ist, weil das finde ich so essentiell für den Workflow. Das ändert einfach alles.
Ja. Ja. Ich habe es am Anfang gar nicht gecheckt, wie das funktioniert. Ich habe irgendwie TextEdit auf meinem GM-Seed gehabt und dann so, yeah, cool, Versions. Welche App kann jetzt hier Versions? Hey, TextEdit kann es sicher. TextEdit kann ja eh alles, so ungefähr. Und TextEdit dann aufgemacht und ich habe das Feature nicht gefunden. Und dass du halt quasi einfach über die, also ich habe irgendwie gewusst, du musst irgendwie in die Titlebar rein, also oben rein. Aber ich habe halt gedacht, dieser Pfeil, der da erscheint halt nur rechts. Und bin halt mit meinem Mauspfeil immer nur rechts an die rechte obere Kante. Und dann so, wieso kommt der blöde Pfeil nicht? Aber dabei musst du ja in die Mitte, wo der Dokumentenname steht, da musst du mal hin. Wieder was gelernt.
Ja. Ja, das größte Problem momentan ist tatsächlich noch, dass einige Anwendungen das nicht unterstützen, während andere das unterstützen und man sich so nicht wirklich zu 100% auf das Feature verlassen kann. Ich meine, gut, du wirst gepromptet bei den alten Anwendungen noch, aber ich denke einfach, in einem halben Jahr wirst du sowieso nur noch die Apps benutzen, die das Feature haben und alle anderen werden irgendwo im digitalen Software-Nirvana landen.
Was ich ja irgendwie schade finde, ist, dass dieses Feature schwierig jetzt zu adaptieren ist jetzt für zum Beispiel Vim. Ich sehe zum Beispiel Versions in Vim wird noch ein bisschen dauern, oder?
Ja, ich glaube auch. Leider. Ja, und in TextMate wird es auch noch dauern.
Es kommt dann in TextMate 3.
Achso, ich würde dann eher darauf tippen, dass es schon früher in Vim drin sein wird als in TextMate.
Emacs?
Emacs? Nee, auch nicht. Ich weiß nicht, wie das mit MVim aussieht, weil die einen Layer drüber legen über Vim. Kann sein, dass es da dann doch eher geht. Aber wie gesagt, da fehlt mir jetzt das technische Know-how, wie die das jetzt implementiert haben. Was aber kommen wird, ist natürlich ein BB-Edit. Also ich vermute mal, das wird relativ schnell in die Software integriert. Und weiß nicht, die haben jetzt die 10er-Version rausgebracht mit einem dicken Preisunterschied. Früher hat das irgendwie um die 100 Euro gekostet. Jetzt nur noch 30 Euro ist schon ein Anreiz, das vielleicht mal zu testen und sogar vielleicht zu kaufen.
Testen ja, kaufen nein. Also ich habe es getestet und habe aufgemacht und dann so, ist immer noch BB-Edit. Tschüss. Also ich weiß nicht, ich bin einfach kein BB-Edit-User. Für mich hat dieser Editor nichts zu bieten, was ich irgendwie haben möchte. Also für mich zum Beispiel, was so ein Ding ist, was ein Editor haben muss, ist zum Beispiel Columnar Selection Mode. Ja, das ist ein Feature, das habe ich kennengelernt in TextMate. Wer es nicht weiß, in TextMate einfach eine Selektion machen mit Shift, zum Beispiel an den Zeilenanfang gehen, einiger Zeilen, und dann einfach nur die Shift-Taste drücken und dann irgendwie mit dem Pfeiltasten ein paar Mal nach unten. Dann drückt man die Alt-Taste. Und dann ändert sich quasi die Selektion zu so einem kleinen grauen Balken. Und dann tippt man einfach nur irgendwas ein, zum Beispiel, was weiß ich, Stern, Leertaste. Und in den ganzen Zeilen, wo quasi dieser graue Balken ist, erscheint dann eben ein Stern und das Leerzeichen. Und so kann man ganz schnell irgendwie in mehreren Zeilen den gleichen Edit irgendwie einfügen. Und das ist super praktisch. Das brauche ich so oft.
Und man kann... man kann das halt am Anfang machen, um zum Beispiel Sternchen in jede Zeile reinzumachen, damit du eine Aufzählung hast. Oder du kannst es sogar als Append machen am Ende der Zeile, auch wenn die Zeilen unterschiedlich lang sind. Mhm. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Mhm. Aber du kannst das auch im BB-Edit machen übrigens.
Echt? Okay. Aber ich meinte jetzt nur allgemein, weil wir gerade eben so... über Vim und Emacs und Versions quasi hier jetzt zu allgemeinen Texteditoren gekommen sind. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Feature, was halt einfach ein Texteditor haben muss, für mich. Weil hat das einfach häufig BB-Edit auch. Hat BB-Edit auch, okay. Vico hat es auch, glaube ich, ne? Ich glaube schon, weil der hat das viel von Vim.
Ja, sehr viel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was ich benutze, ist VI, klar. Mhm. Und was ich immer noch benutze, obwohl ich es mittlerweile nicht mehr so richtig leiden kann, ist TextMate. Und ich habe schon ernsthaft damit überlegt, einfach TextMate zu löschen, damit ich nicht mehr in die Versuchung gerate, das zu starten, weil ich sehe momentan nicht so viel Zukunft für TextMate. Sicher, irgendwann wird TextMate 2 kommen und dann werde ich vielleicht auch das antesten. Aber so richtig überzeugt bin ich halt eben nicht von. Und da muss ich mich wieder umgewöhnen, wenn ich jetzt hauptsächlich VI benutze. Das ist immer so eine Sache.
Ja, zu mir geht es auch so. Wir haben hier so eine relativ interessante Liste im Dokument stehen. Also BB-Edit ist neu rausgekommen, ist jetzt billiger. TextMate kommt vielleicht irgendwann mal, das Zweier. Vico, Smiltron, das ist so ein kleinerer Programmiereditor, so eigentlich ganz schick.
Da gibt es auch einige Fans von. Also es hat jetzt nicht meinen Geschmack getroffen, aber ich kenne einige, die sind wirklich sehr begeistert von Smiltron. Ich glaube sogar, dass es kostenlos ist.
Nee, nicht mehr. Nicht mehr. Mit der Einführung das war irgendwie interessant, irgendwie Smiltron ist ja von diesem Peter Borg, ich glaube, das ist ein Schwede oder ein Däne oder irgendwie sowas. Der hat das früher kostenlos gemacht und Open Source. Dann hat er irgendwie keinen Bock mehr gehabt, weiter zu programmieren. Es hat irgendwie dann jemand das Projekt übernommen, hat es dann irgendwie umbenannt. Er hat dann irgendwie nochmal so 2 Versionen oder 3 Versionen rausgebracht. Und dann kam irgendwie der Mac App Store und Peter Borg hat sich quasi den Source Code wieder gekrallt und hat es quasi für 3,99 Euro, also irgendwie $5 in den Mac App Store eingestellt.
Genau, ja.
Genau, und Smiltron 4, das neue, das kann quasi jetzt auch schon Versions.
Also das ist schön.
Der hat sich da relativ.
Fullscreen kann es auch.
Ich glaube auch, ja.
Und das ist auch nur für Laien.
Ja, genau. Der hat irgendwie das alte immer noch drin, quasi für Leute, die quasi Snow Leopard haben. Und das Smiltron 4 als separate App für Laien und Aufwärtsnutzer.
Ja, sehr interessant. Hm.
Ja, wie gesagt, kostet halt nicht so viel. Dann haben wir hier noch stehen Vim. Ja. Macchiato? Das ist jetzt nur für Markdown, oder?
Ja, das ist jetzt... das ist jetzt nur für Markdown, das ist, ich habe das heute Morgen erst gelesen, ist so ein kleiner schicker Editor, der ist auch nur für Line, so wie Smiltron, und kann halt Versions, Autosave und den gesamten Krempel und unterstützt so eine Markdown-Formatierung wie diese ganzen minimalistischen Editoren, die deine Produktivität auf magische Weise steigern, einfach nur indem du dich startest. Du kennst die Dinger, oder?
Ja.
Mit diesem wunderbaren Verkaufsargument.
Mhm. Oh.
Starte mich und du wirst auf einmal doppelt so viel schreiben.
Genau. Du musst nicht mehr tippen. Ja. Du schreibst einfach so mehr.
Ja, ja.
Und arbeiten musst du eh nichts mehr.
Weil du nicht mehr so abgelenkt bist und das geht alles automatisch dann.
Ist aber nicht kostenlos, sehe ich hier gerade.
Macchiato ist nicht kostenlos?
$20 im App Store.
Boah, das ist aber schon ordentlich. Ich dachte, das ist kostenlos, weil da stand kein Preis auf der Seite drauf.
Okay.
Ja, dann ist es schon ein bisschen teuer, finde ich, für $20.
Ja, genauso wie das Vico. Vico ist irgendwie $60. Ist ein cooler Editor, also wer ihn nicht kennt, cooler Editor. Vim Keybindings, also mit Vim Shortcuts bedienbar und bietet aber direkte Anbindung an die TextMate-Bundles. Also man kann seine TextMate-Bundles mit einem Vim-Editor sozusagen benutzen. Das ist eine coole Idee.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, für $20 oder 16 Euro ist mir das nicht wert mit Macchiato.
Nee, wäre es mir jetzt auch nicht wert. Wir haben diesen Editor nie erwähnt in diesem Podcast. Ein anderer Editor, der...
Wir haben aber noch...
Ja?
Ja, Chocolat.
Chocolat, gerade noch Private Beta, chocolatapp.com, kann im Prinzip auch wieder... Das bringen sie alle so. Wir können TextMate Bundles einbringen. Dieses Project Find müssen sie alle haben. Und wenn ich innerhalb von einem Projekt irgendwie was suchen kann. Sieht von den Screenshots her ziemlich nett aus. Wie gesagt, ist gerade noch Private Beta, kann man sich vielleicht mal anschauen. Genau.
Ja, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ganz kurz, letztes oder vorletztes Mal. Ist auf jeden Fall interessant. Also es ist sowieso interessant, die Beobachtung von all diesen Editoren zu beobachten, weil irgendeiner wird sich ja durchsetzen am Ende.
Ja.
Und da wird dann auch die meiste Entwicklung stattfinden. Und ich denke mal, dass TextMate schon einbüßen muss, auch wenn die nächste Version rausbringen, die werden einige Nutzer verlieren.
Ja.
Wir haben jetzt schon Nutzer verloren an VI, auf jeden Fall.
Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal TextMate offen hatte. Ich habe ihn immer noch installiert, aber es ist echt lange her, dass ich ihn tatsächlich benutzt habe.
Ja, bei mir ist es Gewohnheit und deswegen, wie gesagt, will ich den auch löschen. Aber bei mir ist es schon so weit, dass ich mir einen eigenen Ordner gemacht habe mit Texteditoren. Weil ich die Dinger echt so austeste und die kommen dann einfach da rein und dann schaue ich mir das an und dann lösche ich es meistens wieder, aber interessant finde ich das schon.
Was ich ganz interessant finde, ist dieses Markt vom Brad Terpstra. Das finde ich irgendwie ganz interessant und da habe ich mir auch in Vim quasi ein Makro, ein Command definiert, dass mir quasi das aktuelle Dokument quasi in Markt aufmacht, dass ich irgendwie gleich eine Markdown-Preview habe.
Das ist ja jetzt aber kein Texteditor, sondern der,
ja, genau, der kann
sich ja quasi in jeden Texteditor einklinken.
Genau, der kann quasi, also das Ding beim Markt ist, du gibst am Markt eine Datei und Markt überwacht dann quasi die Datei nach Änderung und jedes Mal, wenn eine Änderung gefunden wurde, passt das quasi wieder durch das Markdown durch und zeigt das quasi wieder an und du kannst quasi auch die Datei quasi als HTML speichern und es bringt sogar ein paar Themes mit, die quasi das Markdown noch ein bisschen schöner machen. Also quasi das HTML, was am Schluss rausfällt.
Ja. Und es funktioniert so ziemlich mit allen Sachen. Das funktioniert auch mit Devonthink, soweit ich weiß.
Ja, kann sein.
Ja. Du sagst einfach, die aktuelle Datei, das, was du hast, ist dann, das funktioniert ja auch mit dem, wie heißt denn dieses kleine Programm, womit du das Editieren kannst, den aktuellen Inhalt mit allen möglichen Editoren, die du installiert hast. Quick Cursor heißt das genau.
Ah,
das benutze ich auch ab und zu mal und ich glaube, das funktioniert so ähnlich.
Ich habe mir da, das habe ich mir nachgemacht in Keyboard Maestro. Einfach nur Makro Command A für alles markieren, Command C für kopieren. Dann halt öffne neues Fenster in Editor und paste das dort. Dann kann ich das dort editieren und dann habe ich mir quasi wieder ein Makro gemacht, was im Prinzip wieder alles markiert, wieder in die Zwischenablage kopiert, quasi zur vorherigen Anwendung zurückgeht und dort einfach wieder einfügt. Funktioniert halt nur, wenn du in der Zwischenzeit keine anderen Fenster aufgemacht hast. Aber wenigstens hat man es dann schon mal in der Zwischenablage.
Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Es gibt einen tollen Vergleich mit Texteditoren und Herr der Ringe. Das würden wir auch reinmachen als Link. Mhm. Das ist einfach nur so ein, ja, ich glaube, Scherzbeitrag oder wie auch immer, wo einige Texteditoren verglichen werden mit verschiedenen Charakteren in Herr der Ringe, beziehungsweise mit verschiedenen Abschnitten der Welt. Ich bin nicht so der Herr der Ringe-Fan, aber fand das trotzdem amüsant.
Mhm. Interessant.
Ich habe es verstanden, obwohl ich Herr der Ringe nicht verstanden habe.
Okay. Kennst du Andrew Durden?
Ja.
Der, war das er, der dieses iPhone Home Button Ding veröffentlicht hatte, oder war das jemand anders? Ich glaube, er hatte es eher nicht auf seinem Flickr drauf.
Genau, also Andrew hatte das als Grafik in seinem Flickr drinne, wie man halt, wo man hinkommt, wenn man an bestimmten Stellen auf dem iPhone den Home-Button einmal drückt, zweimal drückt und so weiter.
Gedrückt hält. Und
dann hat nochmal der, wie heißt der, Lukas?
Weiß ich nicht.
Von Ignore the Code hat dann nochmal einen Beitrag geschrieben und das nochmal angesprochen und auch verglichen, glaube ich, mit anderen Telefonplattformen wie Windows Phone 7 und Android und so weiter und ist selber zu dem Schluss gekommen, dass er das auf dem Windows Phone selber besser findet. Genau, Lukas Mattis heißt er, ich glaube, der kommt aus der Schweiz. Ja, der kommt aus der Schweiz. Das ist ein Mensch, der sich mit User Experience und Usability beschäftigt.
Ah, okay.
Und das ging ihm halt hauptsächlich darum, wenn du auf dem Windows Phone 7 den Home-Button drückst, kommst du immer quasi auf den ersten Screen drauf. Egal wo du bist, egal was du machst. Während du bei dem iPhone, wenn du den Button drückst, kommst du halt zurück auf das Springboard, aber das kann dann der zweite oder der dritte Screen sein. Mhm. Wenn du aber zum Beispiel auf dem Springboard bist, auf dem ersten Screen und dann drückst du nochmal den Home-Button, dann kommst du auf die Spotlight-Suche und so weiter. Dass das eben nicht wirklich
konsistent
zu dieser Fluchtpunkt ist, weißt du? Genau, ja, weil es geht halt immer darum, dass wenn ein User irritiert ist und nicht weiß, wo er ist, muss er an einen Ort zurückkommen, den er quasi wieder als Referenz, als Start benutzen kann und er findet das eben bei dem Windows Phone 7 besser. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil ich habe jetzt letzte Woche mir das erste Mal tatsächlich so ein Windows Phone 7 in Wirklichkeit angeguckt und vom Konzept her war ich total begeistert, aber als ich das gesehen habe, war mir das dann doch irgendwie zu merkwürdig. Hm. Hast du das schon mal gesehen?
Ja, ich hab's damals mir, wo ich noch in London gelebt habe, in so einem O2-Store mal angeschaut natürlich. Ich fand's zu flashy. Also ich fand unnütz viele Animationen irgendwie verbaut, einfach nur um zu zeigen, ja, wir können Animationen auf dem Gerät abspielen.
Ja, mir ist es zu flach. Also ich komme nicht so von der Navigation her klar und ich weiß nicht, wo ich jetzt drauf tappen soll und wo nicht. Das ist mein Problem mit Windows Phone 7.
Verstehe.
Na, bei Android ist es so, da hast du einmal den Home-Button und dann den Back-Button. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, was der Home-Button genau macht. Ich glaube aber, der geht auch.
Ich glaube, das ist ja genau. Also ich kenne mich da nicht so genau aus, aber ich glaube, der Android Home-Button macht im Prinzip das, was der iPhone Home-Button auch macht.
Genau, so mehr oder weniger, aber du kannst dann halt nicht noch ein zweites Mal, du hast ja kein Spotlight in dem Sinne.
Nee.
Aber du hast halt noch einen Back-Button bei Android, wo du dann zurückgehen kannst obwohl ich da hauptsächlich gelesen habe, dass das inkonsistent ist, weil nicht alle Apps das implementieren. Und manchmal ist es so, wenn du im ersten Schritt der App bist und den Back-Button drückst, dann kommst du auch wieder raus. Hm. Also es ist nochmal ein anderes, komplexeres Modell. Ich muss sagen, ja, es stört mich nicht mit dem iPhone-Button.
Mich stört es auch nicht. Also ich fand an der Grafik, die wir jetzt gerade gesprochen haben, wir packen den Link natürlich in die Shownotes rein, fand ich eigentlich eher interessant, wie viele Funktionen dieser Home-Button haben kann, einfach nur dadurch, dass er einmal gedrückt wird, zweimal, dreimal, lange gedrückt wird und eben in Kombination mit dem Ganzen.
Oder an anderen Stellen, ja. Ist echt, ja, aber das ist auch, andererseits ist das auch irritierend, weil wenn du auf einen Knopf so viele Funktionen draufpackst, irgendwann weißt du dann nicht mehr, wie was funktioniert. Und die Sache ist auch mit dem, zum Beispiel mit den Gesten unter Line. Das ist alles auch ganz toll und das funktioniert super, aber die Gesten musst du erstmal lernen. Verstehst du, was ich meine? Wenn du sagst im Mission Control, okay, mit zwei Fingern machst du dies, mit drei Fingern Swipe hoch machst du das, vier Finger spreizen ist dies und vier Finger zusammen das. Und wenn ich drei Finger nehme und die rotiere, habe ich wieder was anderes. Und bei zwei Fingern zusammenziehen und auseinanderstrecken ist wieder was anderes. Aber die ganzen Gesten müssen ja erstmal erlernt werden.
Ja, stimmt.
Das ist, glaube ich, das Hauptproblem dabei.
Achso, was mir darüber gerade einfällt, ist, in Frankfurt gab es mal die iCosmos-Ausstellung, irgendwie auch ne, zum Thema halt Apple und ja, der iCosmos halt. Und da war irgendwie ganz interessant, da war irgendwie ein Bild dabei, irgendwie auch mit Steve und irgendwie hat ihn jemand gefragt und ey, das ist jetzt also das neue iPhone und das ist ganz anders als alles andere und so. Und dann irgendwie sagt Steve so zu ihm, don't worry, we're Apple, people will adapt.
Ja, es gab auch nochmal eine andere nette Geschichte mit Steve Jobs und dem Geschäftsführer von Aspen. Ich glaube, das war der Geschäftsführer. Die haben sich mal auf irgendeiner Disney-Veranstaltung getroffen. Und der Aspen-Geschäftsführer meinte mal, oh, Steve Jobs, den muss ich jetzt mal kennenlernen. Und ist dann zu ihm hingegangen, meinte, ja, hi, ich bin der und der, der Geschäftsführer von Aspen. Und Steve Jobs hat ihn so angeguckt, meinte, dein Telefon, was ihr gerade entwickelt, das ist sowas von scheiße, hat sich umgedreht und ist gegangen.
Jawohl.
Das Telefon, was sie damals entwickelt haben, das war so ein, ja, es war halt so ein Blackberry-artiges mit Tastatur und irgendwie Aspen-Integrierung und sowas, also ganz merkwürdig. Und das war ein Jahr, bevor das iPhone rauskam.
Okay, cool.
Ja, typisch
Steve.
Typische Charaktereigenschaft.
Ja.
Genau.
Sent from my iPhone.
Ja, genau. Du hast deinen Computer gereinigt.
Ja, ich habe meinen Computer gereinigt, das können wir noch kurz ansprechen und dann glaube ich, sind wir tatsächlich fertig. Ja, ich habe neulich irgendwie mal, wie reinigt man denn jetzt eigentlich den Computer richtig? Also ich habe mal geschaut, was nehme ich zum Beispiel für das LC-Display zum Reinigen. Ja, man kann irgendwie, Wasser ist wohl das Beste und so. Dann gibt es diese speziellen Computer-Cleaner und so, die nicht so gut sind. Im Prinzip, worauf es hinausläuft, ist im Prinzip so Reinigungsalkohol zu nehmen. Das ist wohl so das Beste und dann aber auch nicht den Methan, Ethan, Propan, Butan. Ich glaube, das Ethanol. Nee, ich glaube nicht das Methanol nehmen, sondern eher das Ethanol, irgendwie sowas. Hier kurz nachschauen. Monitor clean.
Hat das überhaupt einen Einfluss auf die Materialbeschaffenheit,
ja, wenn du,
was man da jetzt im Endeffekt nimmt?
Ja, hat, weil wenn du etwas Aggressives nimmst, dann trägst du quasi was von der Oberfläche vom Display ab. Deswegen musst du aufpassen, was du da nimmst. Also am besten. Also
ich habe eigentlich immer diese Display-Reiniger benutzt.
Ich benutze jetzt auch noch so ein Display-Reiniger, weil ich da quasi noch was übrig habe. Deswegen, das war eben der Grund, warum ich da überhaupt gesucht habe. Der Display-Reiniger wird jetzt demnächst leer und ich habe irgendwie eine Alternative gebraucht, weil ich halt meinen Rechner putzen muss. will, weil ich keinen dreckigen Rechner haben will. Okay. Komischerweise.
Ja.
Und ja, also du kannst halt Brillenputztücher im Prinzip auch nehmen, welche, die halt sagen, okay, wir können auch Displays reinigen und so, funktioniert eigentlich auch ganz gut. Aber eben diese Alkoholreiniger, Rubbing Alcohol heißt es auf Englisch, jetzt sehe ich es gerade, jetzt muss ich kurz nachschauen, was es auf Deutsch heißt, sind wohl am besten.
Also ich hatte am Anfang so einen ganz normalen Displayreiniger, der war ganz okay, und dann habe ich mir auf Empfehlung dieses iClear oder wie das heißt gekauft.
Nee, kannst du voll
vergessen. Und bei dem Zeug habe ich das Problem, dass das so eine Fettschicht hat und du musst das halt erstmal auftragen mit einem Lappen und dann musst du mit dem zweiten Lappen wirklich eine halbe Stunde lang deinen Mac polieren,
oh Gott,
damit diese Fettschicht nicht sichtbar ist. Ja, es ist schon so eine Art Meditation oder sowas. Mhm. Und das ist aber nichts für mich.
Nee, das hat mich,
also du merkst es, wenn du das iPhone oder das iPad, wenn du das mit dem iClear sauber machst und danach polierst und dann mit dem Finger über das Display rüberfährst, dann merkst du richtig, wie da so ein kleiner Film drüber ist. Vielleicht ist es auch ganz gut, ich weiß es nicht.
Also ich habe, das ist ein Produkt, was ich nicht gekauft habe. Das hat mich nicht interessiert. Sobald, vor allem, weil es halt nur in irgendwie so Apple-Läden zu haben ist. Rubbing Alcohol auf Deutsch heißt Reinigungsalkohol.